how we roll. This is how we ride. This is how we boogie on the west side. This is how we roll. This is how we ride. This is how we represent on the east side.
Vers für Vers durchs Neue Testament. Sonntagmorgens und wir sind in der Offenbarung im Kapitel 1. Wenn ihr euch eine Bibel ausborgen möchtet, dürft ihr das gerne tun. Hinten am Infotisch stehen ein paar Exemplare. Der Apostel Johannes war ja einer derjenigen, der Jesus am besten gekannt hat. Er war im innersten Jüngerkreis, er war der Jünger, den Jesus liebte. Er hat ein ganzes Evangelium geschrieben, wie ihr wisst, von seiner Erfahrung mit Jesus. Er hat Jesus gekannt als Mensch, als Jesus von Nazareth, er hat Jesus gekannt als Gott. Der, der das Wasser zu Wein gemacht hat und der die Stürme gestillt hat und der auf dem Wasser gegangen ist und Brot vermehrt hat und Kranke geheilt hat und Tote auferweckt hat. Er hat Jesus gekannt als das Lamm Gottes, als den menschgewordenen Gott, der sich selbst aufgeopfert hat am Kreuz für uns, um uns Menschen von unserer Schuld zu befreien und uns mit Gott zu versöhnen. Johannes ist dem auferstandenen Jesus mehrmals begegnet. Und Johannes war dort auf dem Berg der Verklärung. In Matthäus 17 lesen wir davon, er wurde vor ihnen umgestaltet, also Jesus, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie Licht. Eine Vorschau auf den verherrlichten Jesus hat er hier gesehen. Aber das, was Johannes hier als alter Mann auf dieser kargen Insel Patmos gesehen hat, das hat alles andere in den Schatten gestellt, was er bisher gesehen hat. Ich bin mir sicher, das hat ihm seinen Atem verschlagen. Das war das Abgefahrenste, was er je gesehen hat. Das war die großartigste Erfahrung seines Lebens. Er hat hier eine Vision gehabt von dem siegreichen Jesus. Jesus als dem siegreichen Eroberer, als den Herrscher über alles, als dem Richter auf dem Thron, als dem heiligen, ewigen Gott des Universums. Und wir hätten vielleicht gesagt, naja, was kann der Apostel Johannes denn schon noch Neues mit Jesus erleben? Ich meine, der kennt doch schon alles, der hat doch schon alles erlebt. Nee, hat er nicht. Die Wahrheit ist, es gibt immer mehr von ihm. Er ist der unendliche, ewige Gott. Und das gilt auch für dein und für mein Leben. Egal, was du schon mit Jesus erlebt hast, wie tief du ihn schon erfahren hast, egal wo du stehst in deiner Beziehung mit ihm, es gibt immer mehr. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit unserem geistlichen Status quo, sondern dass wir uns ausstrecken nach mehr von ihm. Wir haben letztes Mal gelesen, dass Johannes am Tag des Herrn, am Sonntag, im Geist war, Vers 10, was immer das genau bedeutet. Aber er war im Geist und er hörte eine laute Stimme wie von einer Posaune. Als ich Zivildienst gemacht habe, ich war beim Roten Kreuz, da hat ein Kollege mal einen anderen Kollegen so einen praktischen Streich gespielt. Dieser andere Kollege hat gerade irgendwo an seinem Auto rumgearbeitet und mein Kollege, der saß gerade im Rettungswagen und hat Motor ausgemacht und hat den Wagen ganz langsam und leise an den Kollegen von hinten ranrollen lassen und dann hat er das Signalhorn eingeschaltet. Und der Typ, der ist fast auf sein Auto draufgesprungen, das war echt eine artistische Meisterleistung. Wunder, dass er keinen Herzinfarkt bekommen hat. Aber Johannes hört hier diese laute, klare, eindringliche Stimme, wie eine Posaune. Und wir lesen in Vers 12, ich wandte mich um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Johannes sieht hier eine geistliche Repräsentation der geistlichen Realität. Er sieht 7 goldene Ölleuchter. Hier seht ihr die Menora, den goldenen Ölleuchter, der im Heiligtum und dann später im Tempel stand. Und dann sah er jemanden inmitten dieser 7 Leuchter, der aussah wie ein Mensch. Er sagt ja nicht, es war ein Mensch, er sah aus wie ein Mensch, aber so mit ganz besonderen Eigenschaften. Es war jetzt nicht irgendwie so ein Mann in Jeans mit Cowboystiefeln und Hemd, sondern sehr besonders, wie wir sehen werden. Menschensohn, das war, wie Jesus sich selbst bezeichnet hat. Ein messianischer Titel. Erinnert uns an Daniel Kapitel 7. Da schreibt Daniel, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn, also vor Gott. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also Daniel sah eine Sicht von Jesus als dem herrschenden Messias. Und Johannes sieht ihn hier in der Mitte von 7 Leuchtern. Das erinnert uns an den 7-armigen Leuchter, an die Menora im Vorraum des Heiligtums. Dieser Leuchter sollte die Herrlichkeit Gottes repräsentieren aus dem Allerheiligsten. Und das ist auch unser Auftrag als Gemeinde natürlich, als Jesu Leib, dass wir seine Herrlichkeit reflektieren. Im Vers 20 haben wir letztes Mal gelesen, dass die 7 Leuchter die 7 Gemeinden repräsentieren, an die die Offenbarung ursprünglich geschrieben wurde. Und wir wissen jetzt nicht, ob Jesus inmitten von 7 solchen Menoras gestanden ist oder ob er inmitten von 7 einzelnen Leuchtern gestanden ist, die zusammen dieses Bild der Menora gebildet haben. Wir wissen nicht genau, ob diese Leuchter im Kreis gestanden sind und Jesus in der Mitte oder ob es eher so eindimensional war, dass Jesus mitten von 7 Leuchtern gestanden ist. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, wie Künstler das umgesetzt haben. Also hier so eher eindimensionales Bild. Klick einfach mal durch, Anne. Hier auch. Das wäre dann eher so kreisförmig angeordnet. Oder wer weiß, vielleicht waren die Gemeinden auch so angeordnet wie die Gemeinden oder die Leuchter so angeordnet wie die Gemeinden angeordnet waren in Kleinasien. Auch das habe ich auch auf ein Bild gemacht. Oder ist es unterm Tisch gefallen? Okay. Könnt ihr auf eurer Karte angucken. Wir wissen es eh nicht, wie es genau ausgesehen hat. Auf jeden Fall war Jesus in der Mitte seiner Gemeinde. Und das ist sehr signifikant. Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. In der ganz besonderen Art und Weise. Jesus ist heute gegenwärtig hier in unserer Mitte. Und wenn sich die Nachfolger Jesu sich in seinem Namen versammeln, dann ist es nicht irgendwie so wie ein Vereinstreffen oder wie so ein Kaffeekränzchen. Da passiert geistlich etwas sehr Bedeutsames. Jesus sagt uns, dass er mit seiner ganzen Autorität in ihrer Mitte ist. Und Jesus hat auch gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Hey, und das ist besser als jedes menschliche Gemeindebauprogramm. Und davon gibt es sehr viele. Wir haben keines als Gemeinde. Unser Programm ist Jesus. Unser Programm ist eine biblische Gemeinde zu sein. Unser Leitvers ist Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es von den Aposteln heißt, sie verharrten in der Lehre der Apostel oder von den Jüngern, sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass die Furcht Gottes über die Jünger kam. Und das resultiert in einem heiligen Leben, wenn wir Gott fürchten. Und wir wissen, sie haben die gute Nachricht weitererzählt. Wir wissen, sie haben sich danach ausgestreckt, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Das ist unser Programm. Apostelgeschichte 2, Vers 47 lesen wir weiter. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich mag das. Der Herr, der seine Gemeinde baut. Jesus liebt euch. Jesus liebt seine Gemeinde und er baut seine Gemeinde und darauf vertrauen wir. Unser Augenmerk soll sein, dass wir ihn hören und ihn sehen und ihm nachfolgen. Und Jesus sagt uns auch, er wird siegreich sein, seine Gemeinde wird siegreich sein mit ihm. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also hier dieser herrliche, siegreiche, liebende, heilige, allmächtige, lebendige Jesus ist heute hier mitten unter uns. Und er will in dein Leben sprechen, er will dir begegnen. Wir sehen Jesus hier bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist das Gewand eines Priesters. Wir sehen Jesus hier als unseren hohen Priester. Und was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und im 1. Timotheus 2 steht, einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Nicht irgendwelche Heiligen, die der Papst jetzt unbedingt heilig gesprochen hat. Wir sind alle Heilige in Jesus. Nicht Mutter Maria, nicht irgendein menschlicher Priester, sondern einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus allein. Denn nur er ist an Kreuz gegangen, nur er hat was gegen deine Sünde getan, die dich von Gott trennt. Das hat niemand anderer getan. Deswegen ist er der Einzige. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du zu Jesus kommen, dann musst du dich Jesus anvertrauen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Mittler. Jesus, der hohe Priester. Ein Dienst von den Priestern im Heiligtum war, diesen Leuchter zu warten, diesen Leuchter am Leuchten zu halten. Also die haben dann das Öl nachgefüllt, das waren ja keine Kerzen, das waren Petroleumlampen, würde man heute sagen. Öl nachzufüllen, den Docht zurechtzustutzen. Und das wird Jesus an den sieben Gemeinden tun, in deren Mitte er hier steht. Er wird ihnen dienen, er wird das Schlechte zurechtstutzen, er wird das Gute anfachen. Wir sehen heute eine Beschreibung von Jesus. Ich persönlich erwarte nicht, dass ich Jesus in der Ewigkeit genauso sehen werde, mit jedem Detail, dass Jesus so aussehen wird. Ich glaube, das, was Johannes hier sieht, sagt uns mehr aus darüber, wer Jesus ist und wie Jesus ist, als sein Aussehen. Vers 14, lesen wir weiter, sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Sehen wir auch schon in dieser Vision von Daniel, in Daniel 7. Vers 9, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte, also Gott, und sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Müssen wir die Augen zumachen und euch das bildlich vorstellen. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Feuer auch immer ein Bild für Gericht. Tausend mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Also wieder hier eine Repräsentation von Gott. Gott ist Geist. Okay, aber wir haben hier ein Bild von dem, wer Gott ist. Ein Bild von Gott auf dem Thron als der souveräne Herrscher und Richter über alles, was existiert. Es gibt zwei wesentliche Wahrheiten in dieser Welt oder im ganzen Universum. Die erste ist, erstens, es gibt einen Gott. Und die zweite ist, du bist er nicht. Okay? Obwohl wir schon mal ganz gerne Gott spielen. Wollen zumindest. Und tun wollen, was wir wollen und so unser eigener Herr sein wollen. Und obwohl Menschen sich manchmal als Herr über Leben und Tod aufspielen wollen, denkt an die Abtreibungsgesetzgebung oder jetzt diese Euthanasiegesetze, die da entworfen werden. Und wir haben Staaten, die sich als souveräne Staaten bezeichnen. Leute, das ist alles Quatsch. Es gibt einen einzigen Souveränen in diesem Universum und das ist Gott. Und wir als einzelne Personen oder auch Gesellschaften sind ihm entweder untergeordnet und ihm treu und wir hören auf das, was er uns sagt, oder wir sind in Rebellion gegen ihn und sein Wort in Rebellion gegen die Verfassung des Universums. So sieht die Realität aus. Und wir sind alle ihm verantwortlich. Er ist der Richter und er wird richten, er wird gerecht richten, er wird wahrhaftig richten, er wird sehr korrekt richten. In Matthäus 12 sagt Jesus, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen an dem Tag des Gerichts. 2. Korinther 5, da heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib, also jetzt in diesem irdischen Leben, vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Also wir werden alle eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und der Punkt ist, nur absolut Perfekte, nur absolut Gerechte werden vor dem Gericht bestehen können. Gottes Maßstab ist Perfektion. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Also nur die, die immer das Richtige getan haben, mit der richtigen Motivation, die immer nur das Gute und das Richtige gedacht haben, die immer nur geliebt haben, das sind die Menschen, die bestehen können im Gericht Gottes und die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Maßstab an euer Leben anlegt. Wie qualifiziert du dich siehst. Was würdest du sagen, wenn du den Maßstab anlegst, kommst du in den Himmel oder kommst du in die Hölle? Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ein Schwerverbrecher vor ihm, ein Schwerstverbrecher. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, bist du es auch. Unser Gewissen gibt uns da schon Zeugnis. Wir haben sein Gesetz unzählige Male gebrochen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, wir werden einen verdammt guten Anwalt brauchen im ewigen Gericht. Wir werden einen Mittler brauchen, der uns versöhnt mit Gott. Und das ist Jesus. Er hat unsere Verbrechen, er hat unsere Schuld auf sich selbst genommen am Kreuz. Und unsere Schuld wurde in ihm gerichtet. Und er bietet uns im Austausch Freiheit an von unserer Schuld und Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Einzige Bedingung ist, dass wir es annehmen. Wenn uns jemand ein Geschenk gibt und wir legen es irgendwie beiseite und packen es nicht aus, dann haben wir nichts davon. Wir müssen es annehmen, wir müssen es auspacken. Und so ist es mit Jesus und mit dem, was er für uns getan hat. unsere Sünden werden gerichtet werden. Entweder sind sie schon gerichtet in Jesus, wenn wir es für uns persönlich annehmen, und wir sind bekleidet mit seiner perfekten Gerechtigkeit, oder wir werden unsere Schuld selbst tragen müssen und uns selbst dafür verantworten müssen mit allen Konsequenzen. Also die wichtigste Frage heute Morgen für dich ist, wie stehst du zu diesem allmächtigen Richter und Herrscher auf dem Thron? Bist du noch ein Rebell gegen ihn oder bist du schon umgekehrt zu ihm? Er liebt dich mehr als irgendjemand sonst im ganzen Universum. Und er ist sehr gnädig, wenn du zu ihm umkehrst. Jesus reinigt uns von jeder Schuld und er wird dich annehmen. Gott wird dich adoptieren als sein Kind, wenn du zu ihm kommst, dich ihm anvertraust. Aber der Punkt ist, wenn du nicht umkehrst, dann wird er dich auch gerecht richten. 100% garantiert. Römer 14, Vers 10, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Interessant, im 2. Korinther hieß es Richterstuhl Christi, jetzt lesen wir vom Richterstuhl Gottes. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Das ist ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 45. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder wird für sich selbst stehen. Wird keine Ausrede geben, naja, die anderen haben sie ausgemacht oder so. Nee, die Frage ist, wie hast du gelebt? Was hast du geglaubt? Was hast du mit Jesus getan in diesem Leben? Philipperbrief wendet auch das auf Jesus an. Philipper 2, ihr kennt diese Stelle alle. Darum hat Gott ihn, Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Jeder wird ihn bekennen. Es wird in der Ewigkeit keine Atheisten geben. Es wird keinen geben, der Jesus verleugnet. Alle werden ihn als Herrn und Gott bekennen und seine Herrschaft und sein Gericht anerkennen. Und die einen, die sich ihm anvertraut haben in diesem Leben, die werden in der Ewigkeit mit ihm gehen, in sein perfektes Reich. Und die anderen werden in die Hölle gehen, in das Gefängnis, sozusagen den Knast, Müllhalde des Universums. Hölle ist das Wort Gehenna. Im Griechischen kommt von dem Hinnom-Tal außerhalb von Jerusalem. Das war das Tal, wo sie früher den Götzen geopfert haben, Kinderopfer dargebracht haben und dann die Könige, die Israel reformiert haben, haben diese Götzenaltäre zerstört und haben es zu einer Müllhalde gemacht. Da wurde der ganze Müll verbrannt, die Müllverbrennungsanlage von Jerusalem war das damals. Das ist, was die Hölle ist, die Müllhalde dieses Universums, und da wollen wir nicht landen. Und Leute, wenn das die Realität ist, wenn das die Realität ist, dass jedes Knie sich vor Jesus beugen wird, dann warum nicht schon jetzt? Warum sich nicht schon jetzt demütigen und es jetzt tun und gerettet werden? Und nicht erst irgendwann mal, wenn es zu spät ist. Was sagt uns dieses Bild von dem Alten an Tagen aus Daniel 7? Erstens sagt uns das, dass Jesus Gott ist. Wir sehen dieselbe Repräsentation hier von Jesus wie von dem Vater in Daniel 7. Jesus hat gesagt, der Vater hat ihm alles Gericht übergeben. Also Jesus wird dein Richter sein. Und für uns, die wir ihm nachfolgen, ist es beruhigend, wenn du vor dem Gericht stehst und herausfindest, oh, okay, der Richter ist mein Freund, der ist mein Bruder, der ist mein Bräutigam, nicht mein Feind. Das ist gut. Hey, und wenn du noch sein Feind bist, ist es doch Zeit, es zu ändern. Dann ist heute eine perfekte Gelegenheit, es zu tun. Zweitens spricht es hier über die Ewigkeit Jesu. Der Alte an Tagen ist natürlich der Ewige. Das ist damit gemeint, der ewige Gott. Und sein Haar ist weiß wie Schnee. Ein Zeichen für Alter. Und hey, wenn das Bild das ist, wie Jesus wirklich aussieht in der Ewigkeit und wir wissen, wir werden ihm alle gleich sein, dann wäre das unsere Zukunft. Also Leute, vergesst hier diese ganzen Haarfärbemittel und Tönungen, das wird alles zwecklos sein. Dann ist am Ende das unsere Bestimmung. Weiß wie Schnee. Drittens steht natürlich weißes Haar für Weisheit. Alten sind weise. Wahrscheinlich auch für Heiligkeit. Jesus ist der allweise Gott, der wunderbare Ratgeber. Und in Jakobus 1 haben wir diese Einladung, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Was für eine Einladung, was für eine Möglichkeit. Wenn dir an Weisheit mangelt, kannst du zu Gott kommen und ihn bitten. Und wir haben sein Wort. Hier, ein weisen Rat für ein heiles Leben, wie wir heil und gut leben können. Wie reich wir beschenkt sind. Ha? So ein Reichtum, Gottes Wort, Gottes Weisheit. Und natürlich hat Jesus auch gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und in diesem Wort heilig steckt schon das Wort Heil drinnen. Ein heiliger Mensch ist ein heiler Mensch. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass wir Jesus ähnlich werden. Als nächstes sehen wir hier und seine Augen wie eine Feuerflamme. Also strahlend, hell, durchdringend. Jesus sieht dich. Jesus ist der allwissende, allgegenwärtige Gott. Jesus kennt dich. Du kannst ihm nichts vormachen. Und du musst ihm nichts vormachen. Es ist stressig, wenn wir Masken tragen. Du kannst du selbst sein vor ihm, einfach ehrlich. Und Jesus ist wie der Superman oder wer immer dieser Superheld ist, der durch die Wände durchsehen können. Wer von euch ist so ein Comic-Freak? War es der Superman oder war es Batman oder... Batman? Superman. Okay, einer von denen hat so diesen Röntgenblick. Das hat er von Jesus geklaut. Jesus sieht durch die Oberfläche, durch das Äußere. Jesus sieht dein Herz. Jesus sieht deine Motivation. Jesus sieht deine Gedanken. Deswegen kann nur er wirklich gerecht richten. Und Jesus sagt uns, dass wir nicht richten dürfen, weil wir einfach nicht alles sehen. Aber Jesus sieht alles. Und das kann entweder ein sehr beruhigender Gedanke sein oder auch ein sehr beunruhigender Gedanke sein, je nachdem, was gerade in deinem Herzen ist und was du gerade denkst. Beruhigend einerseits, denn hey, selbst wenn wir von den Menschen missverstanden werden, Jesus versteht. Und er beurteilt unsere Motive. Selbst wenn das, was wir gut gemeint haben, total in die Hose geht, Jesus sieht das Herz. Auf der anderen Seite, Jesus sieht auch den ganzen Mist in unserem Herzen. Und das sollte uns dazu bringen, dass wir schnell sind, Sünde zu bekennen, weil er weiß es sowieso. Wir müssen nichts verstecken. Wir können es bekennen, das heißt einfach übereinstimmen. Und ihr wisst, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Drittens, das dritte, was wir sehen, Vers 15. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Das ist ein Bild aus Daniel 10. Glühendes Erz, ein Bild von Reinheit. In Daniel 10 spricht es von Brose. Das ist ein Bild für Gericht. Auch für Standfestigkeit, die wir hier sehen. Und in Daniel 10 lesen wir auch, der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Hier sehen wir als viertes, glaube ich, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Es erinnert uns wieder an Hesekiel, die Stimme Gottes. Das Rauschen seiner Herrlichkeit. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wer war schon mal bei den Niagara-Fällen oder hat es mal im Fernsehen gesehen? Wow, ich war noch nicht dort, aber ich habe schon Wasserfälle erlebt in Österreich, in Yosemite. Das ist beeindruckend. Das Rauschen von vielen Wassern. Jesus ist Gott. Seine Stimme ist Gottes Stimme. Seine Stimme ist eindrucksvoll, ehrfurchterbietend. Hey, du hörst es, du musst zuhören. Wieder ein Bild für die Autorität seines Wortes. Und Leute, es ist echt verrückt, wenn wir auf die Stimme unseres Fleisches hören, so unsere eigenen Gedanken, wenn wir auf die Stimme unserer Kultur hören, auf die Stimme der Welt, wenn wir darauf mehr hören als auf Jesu Wort. Auf Gottes Stimme, auf sein Wort, das ist absolut wahr, das ist absolut richtig, das ist absolut unfehlbar, es ist weise, es ist voll Heil, es ist voll Autorität. Sein Wort. Immer wieder wird Jesus sagen, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Höre du drauf, auf das, was Jesus sagt, in seinem Wort, auf das, was Gott dir sagt. Vers 16, und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne, das haben wir letztes Mal gesehen, 7 Gemeinden, wissen wir aus Vers 20. Jesus hält sie in seiner Hand und es ist so gut zu wissen, in wessen Hand wir sind. Die Hand des allmächtigen Gottes, der uns liebt, eine durchbohrte Hand, der uns so sehr liebt, dass das größte Opfer für uns gebracht hat. Weiter im Vers 16, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Wieder, ich glaube nicht, dass es unbedingt wörtlich ist. Ich glaube, wir werden Jesus nicht als Piraten sehen mit einem Schwert zwischen den Zähnen. Aber hier wieder ein Bild für die Kraft, für die Autorität seines Wortes. Ein Schwert, das aus seinem Mund kommt. Jesaja 11, Vers 4. Da lesen wir, er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Wieder ein Bild für Gottes Gericht. Und dieses Schwert aus Jesu Mund bezieht sich auf Jesaja 11. Und Jesaja 49, Vers 2, das Lied vom Gottesknecht. Da heißt es, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Also Gottes Wort, auch Gottes Wort durch die Propheten, ist wie ein scharfes Schwert. Jesus richtet, Jesus erobert durch sein Wort. Er erobert im Besonderen das Herz von Menschen durch das Wort des Evangeliums. Macht von Gottes Wort, Jesaja 55, Vers 11. Gott sagt, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hebräer 4, Vers 12 und Vers 13. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringen bis zur Scheidung von Seele und Geist. Zwischen dem, was menschlich ist und dem, was göttlich ist. Sowohl der Gelenke als auch des Marges und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also wenn wir Gottes Wort lesen und aufnehmen in unser Herz, dann operiert er durch sein Wort an unserem Herzen. So eine offene Herz-OP könnten wir sagen. Gottes Wort ist das Skalpell in der Hand des himmlischen Chirurgen, das Schwert des Geistes, heißt im Epheserbrief. Es überführt, es unterscheidet, es unterweist. Ich hoffe, ihr kennt es. Ihr Gottes Wort lest und es trifft euch. Und dieses Schwert Gottes schneidet in eurem Herzen und unterscheidet von dem, was richtig ist und von dem, was falsch ist, von dem, was wir tun sollen, von dem, was wir nicht tun sollen. Es rüstet uns zu. Epheser 6, das Schwert des Geistes, mit dem der Heilige Geist um unsere Herzen kämpft, mit dem er Herzen erobert, mit dem er das Reich Gottes erweitert. Wir erweitern Gottes Reich nicht mit einem physischen Schwert in der Hand, so wie Mohammed und die Islamisten das getan haben und tun. Nicht durch Gewalt, sondern durch die Predigt von Gottes Wort. Es ist ein geistlicher Kampf um unsere Herzen. 2. Korinther 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt irdisch, im irdischen Leib leben, schreibt Paulus, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also nicht mit irdischen Waffen. Denn unsere Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Das ist, was wir niederreißen, Gedankengebäude, falsches Denken über Gott. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. 2. Korinther 4, Vers 2, wir wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jeden Gewissen vor Gott. Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als dem Griechen. Das Evangelium ist eine Kraft. Es hat eine Kraft in sich. Und das sollte uns freimütig machen, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, mit Zuversicht weiter zu erzählen. Wir können niemanden bekehren, aber wir können Zeugen sein. Das ist das Einzige, was wir tun müssen, einfach bezeugen. Und dieses Evangelium hat eine Kraft und es wirkt auf den Herzen von Menschen. Es ist Gottes Kraft auf den Herzen von Menschen. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 3, Verse 14 bis 17, wer mitlesen will. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Die Macht, die Kraft von Gottes Wort. Und wir vertrauen auf die Kraft von Gottes Wort in unserer Gemeinde hier. Gottes Wort ist genug. Wir vertrauen nicht auf irgendwelche Psychotricks oder wir drücken nicht irgendwo auf die emotionale Tränendrüse, sich irgendwelche herzzerreißenden Geschichten erzählen und der Markus dann irgendwie sanft auf dem Klavier spielt und dann macht man einen Bekehrungsaufruf, so alles so emotional. Nee, wir vertrauen auf die Kraft von Gottes Wort in der Hand des Heiligen Geistes. Sein Wort hat Kraft, unsere Herzen zu Jesus zu bekehren. Sein Wort hat Kraft, unsere Herzen zu ändern und in unserem Herzen zu wirken. Also setz dich Gottes Wort aus. Lies Gottes Wort jeden Tag. Hör Gottes Wort. Ich mache das immer, wenn ich putz oder im Auto unterwegs bin, alleine und nichts zu tun habe, mache ich mir irgendeine Predigt über Gottes Wort in meinen MP3-Spieler. Füll dein Denken, füll dein Leben mit Gottes Wort. Es wird dich verändern. Und auch wenn du jemandem Rat gibst, dann bitte gib ihm nicht irgendwie so deine eigene menschliche Weisheit weiter. Wir haben Gottes Wort, gib ihm göttliche Weisheit weiter. Das, was Gott in seinem Wort sagt. Und das wird heil sein, das wird gut sein, das hat Kraft zu verändern. Dann lesen wir weiter, ich glaube als fünftes, weiter in Vers 16. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. In Daniel 10 hieß es, sein Gesicht war wie das Aussehen eines Blitzes. Sehen wir die Herrlichkeit von Jesus. Die Heiligkeit, die Reinheit von Jesus ist ehrfurchterbietend. Die Sonne ist so hell, du kannst gar nicht mit freiem Auge in die strahlende Sonne schauen. Hältst du nicht aus. Genauso ein Blitz ist super hell. Und wenn du dich der Blitz trifft, dann bist du tot. In Vers 17 sehen wir die Reaktion von Johannes auf diese Vision von dem verherrlichten Jesus. Und ich sah, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Voll Ehrfurcht, platt vor seiner Herrlichkeit und seiner Majestät. Und Johannes hat das mit seinem Körper ausgedrückt. Und Leute, das dürfen wir auch. Wenn wir im Lobpreis stehen, wir dürfen das, was in unserem Herzen ist, auch mit unserem Körper, unserem Leib ausdrücken. Und wirklich, fühlt euch frei, die Hände zu heben, fühlt euch frei zu knien, fühlt euch frei, platt vor Gott zu legen, wenn ihr euch danach fühlt. Voll Ehrfurcht vor Gott. Manche Menschen haben so eine stolze, bisschen arrogante Haltung. Manchmal hört man Leute sagen, oh, wenn ich mal vor Jesus stehe, dann werde ich ihm ein paar Fragen stellen. Wahrscheinlich nicht. Denn erstens, du wirst nicht stehen. Und zweitens, er wird dein Richter sein und nicht du wirst sein Richter sein. Und das kann ich dir versprechen, wenn du den herrlichen Jesus siehst, den König des Universums, dann wirst du platt vor ihm sein, von Ehrfurcht. Und Leute, es ist gut, wenn wir uns dieses Bild des herrlichen Jesus vor unseren Augen behalten, ständig. Sprüchen 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn, das heißt die Ehrfurcht vor dem Herrn, ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht. Wir brauchen das, wir brauchen eine gute Dosis von der Furcht des Herrn in unserem Leben. Vor einer Dosis von Respekt und Wertschätzung von dem, wer er ist und was er für uns getan hat. Und manche Christen, öfter eher so Jüngere im Glauben, behandeln Jesus manchmal so als den Kumpel. Mein Kumpel Jesus und ich. Und ich würde sagen, das ist ein Zeichen, dass sie ihn noch nicht wirklich so gut kennen. Noch unreif. Je besser du Jesus kennst, desto mehr Ehrfurcht wirst du vor ihm haben. Wisst ihr, dass in der Bibel nie irgendjemand Jesus seinen Freund genannt hat? Jesus hat uns seine Freunde genannt und er nennt uns seine Braut, er ist unser Bräutigam, er ist unser Retter. Aber alle Jünger in der Bibel haben Jesus immer Herr genannt oder Meister genannt oder von mir aus Lehrer, Rabbi genannt. Und sie haben sich selbst als Knechte Christi, als Sklaven Christi bezeichnet. Johannes hat sich so bezeichnet am Anfang dieses Briefes, am Anfang der Offenbarung. Die Jünger waren voll Ehrfurcht vor dem heiligen und herrlichen Jesus. Und wie gesagt, Johannes war der, der Jesus auf der Erde wahrscheinlich am besten gekannt hat, der so irdisch gesprochen der beste Freund von Jesus war, der ihm wahrscheinlich am nächsten war. Und er fällt hier nieder voll Ehrfurcht, voll Anbetung. Und wir brauchen das mehr. Wir brauchen mehr von der Furcht des Herrn in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob es irgendwer von euch mitgekriegt hat. Vor ein paar Wochen ist der Pastor der wahrscheinlich größten Calvary Chapel weltweit mit so an die 20.000 Mitgliedern, in Sünde gefallen. Fressen für die Medien natürlich. Aber der Typ war pornografiesüchtig und hat einen Ehebruch begangen. Kein Wunder. Und das ist traurig. Und ich muss euch ehrlich sagen, das bringt Furcht in mein Herz, eine heilige Furcht. Denn wir sind alle schwache Menschen und wir sind alle potenziell zu jeder Sünde fähig. Und die Gemeinde, glaube ich, geht sehr gut damit um. Und ich habe unlängst eine Predigt gehört von einem Pastor dieser Gemeinde und er hat über die Furcht des Herrn gepredigt. Und er hat gesagt, unser Pastor hat vor dem Herrn, vor den Augen des Herrn etwas getan, was er nie vor uns getan hätte. Und Leute, wir tun manchmal Dinge vor dem Herrn, die wir nie voreinander tun würden. Da würden wir uns in Grund und Boden schämen. Wir fürchten leider allzu oft Menschen mehr als Gott. Und ja, Leute, es ist gut, vor allem ihr Jungs, ihr Männer, wenn ihr einen Internetfilter in euren Computer einbaut, der viel von diesem Schrott ausfiltert. Und es ist gut, wenn wir den Geschwistern verantwortlich sind. Und ich möchte jeden von euch dazu ermutigen, dass ihr einem oder zwei oder drei Brüdern oder Schwestern verantwortlich seid. Also die Männer den Brüdern und die Frauen den Schwestern. Okay? Weil gemischt funktioniert das nicht wirklich gut. Aber dass jeder von uns eine kleine Gruppe von Geschwistern hat, mit denen ihr euch regelmäßig trefft und mit denen ihr im Licht wandelt. Dass ihr einfach ehrlich seid und auspackt, ehrlich. Und wo euch gegenseitig fragt, hey, bist du sauber geblieben? Hast du reingelebt? Hast du liebevoll gelebt? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Jüngerschaft. Ich persönlich versuche das zu tun. Und das ist alles gut und alles total wichtig. Aber Leute, was wir vor allem brauchen, ist eine Vision von Jesus. Was wir vor allem brauchen, ist Ehrfurcht, ist Furcht vor dem Herrn. Denn wenn du keine Furcht vor dem Herrn in deinem Herzen hast, dann ist alles andere kannst du manipulieren und verdrehen und belügen. Die Furcht des Herrn ist das Einzige, was dich wirklich bewahren wird. 1. Johannes 3, Vers 3. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Als ich ihn sah, fiel ich vor seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich. Und diese Berührung, die Johannes so gut kannte. Und sprach, fürchte dich nicht. Über 100 Mal sehen wir das in der Bibel, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Ewige und der Lebendige. Und ich war tot, ich bin für dich gestorben und siehe, ich bin lebendig und du kannst mitleben mit mir, wenn du nur willst. Ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schlüssel, um aufzusperren, um die Toten zu befreien aus dem Reich der Toten, um sie aufzuerwecken, um sie lebendig zu machen. Preis dem Herrn. In Johannes 11 sprach Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und dann hat er ganz persönlich gefragt, glaubst du das? Das ist, was uns rettet. Vers 19 sagt Jesus, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist. Also diese Vision, die Johannes gesehen hat von Jesus und die Briefe, die er an der Gemeinde schreiben wird. Jesu Beurteilung seiner Gemeinden. Und was nach diesem geschehen wird, das werden wir ab Kapitel 4 sehen. Jesus, unser Herr und Gott, ist einzigartig Er ist herrlich, er ist heilig, er ist ehrfurchterbietend, er ist würdig, angebetet zu werden. Was Johannes hier gesehen hat, ist die geistliche Realität. Das ist, wer Jesus ist. Und deswegen beten wir ihn an. Und Jesus sagt uns selbst, uns, die wir ihm vertrauen, wir werden eines Tages sein wie er. Und deshalb wollen wir auch schon jetzt mit ihm leben und für ihn leben und ihn als unseren Herrn und König anbeten. Und wir wollen ihm ähnlich werden. Und wir wollen ihn anbeten voll Ehrfurcht und voll Dankbarkeit. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss tun, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern und das betrachten, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte euch einladen, das zu einem Moment der Ehrlichkeit vor Gott zu machen. Wir dürfen wirklich, wenn wir Abendmahl feiern, abladen bei ihm und bekennen und übereinstimmen und sagen, ja Jesus, das ist hier wirklich Mist, was ich da verbockt habe. Und dieser Gedanke, der muss raus aus meinem Leben. Aber du darfst gleichzeitig auch seine Vergebung in Anspruch nehmen. Du darfst sagen, danke Herr, dass du dafür bezahlt hast. Du darfst das betrachten, hier schwarz auf weiß sozusagen, besser noch im Bild. Jesus hat bezahlt, es ist verbracht. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nie dein Leben wirklich Jesus übergeben hast. Und ich spreche nicht von Religiosität. Ich spreche von einer persönlichen Lebensübergabe, von einem persönlichen ihm Anvertrauen, dem, was er getan hat. Dann ist das die perfekte Gelegenheit, zu sagen, Jesus, ich verstehe, dass ich ein Sünder bin. Dass ich nicht perfekt bin und dass ich nicht bestehen kann. Vor Gott ist gerecht. Und Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Und ich möchte mich jetzt entscheiden, das für mich persönlich anzunehmen. Und ich möchte dich einladen, in mein Herz zu kommen. Als mein Herr und als mein Retter. Und ich will ab heute mit dir und für dich leben. Und auf dich hören. Und wenn du das tust, wirst du neu geboren, geistlich, und du wirst lebendig. Du kannst Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott erfahren und Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Lass uns in dieser Haltung, in dieser anbetenden Haltung jetzt Abendmahl feiern. Der Apostel Paulus schreibt uns, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So könnt ihr Gemeinschaft mit Gott haben. Und dies tut so oft, er trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und so lasst uns das tun. Betrachten, was Jesus für uns getan hat. Uns verkündigen, was er getan hat.
This is how we roll. This is how we ride. The west side. This is how we roll. This is how we ride. This is how we represent on the east side. This is how we roll. This is how we ride. This is how we roll because we Christ side. This is how we roll. This is how we ride. This is how we roll because we Christ side. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord.
Herr, genauso wie unser Themenvers ist, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre.
Tonight we totally put this speaking and this work in your hands.
So möchten wir diesen Satz und diese Lehre, die ich heute Abend rüberbringen werde, in deine Hände legen.
And we say to you be the glory.
Und wir sagen, dir sei die Ehre.
Fill us with your spirit.
Fülle uns mit deinem Geist.
Help every word that comes out of my mouth be the word that you want to say tonight.
Lass jedes Wort, das aus meinem Mund kommt, das Wort sein, das du hier sprechen willst heute Abend.
And we love you so much and thank you.
Wir lieben dich so sehr und danken dir.
In Jesus' name. Amen.
In deinem Namen. Amen.
We began in Genesis 1-3 when we spoke in February.
Im Februar haben wir im 1. Mose 1-3 angefangen.
Genesis 1-3 is the foundation for speaking about things pertaining to women.
Und dort ist so die Grundlage, was die Frau betrifft.
Tonight, before I get into session 2, I want to review just a couple of those main points.
Und bevor ich heute in die zweite Session übergehe, möchte ich noch ein paar Sachen vom ersten Mal wiederholen.
We, as women, live our lives in three different areas. We live at home, we have a life in the church, and we have a life or contact or work in the world.
Als Frau leben wir in drei Bereichen, in der Kirche, zu Hause und in der Welt.
And the Bible has a lot to say about how we as Christians and we as women function in these places.
Und die Bibel sagt sehr viel darüber, wie wir als Frauen in diesen Bereichen funktionieren sollen.
But before we get into a specific area, it's really good to see what the foundation is before sin entered the world.
Aber bevor wir da mehr in die Details gehen, müssen wir halt verstehen, die Grundlage verstehen, bevor die Sünde in die Welt gekommen ist.
Genesis 1 and 2 show us what the relationship between man and woman was like before any sin.
In 1. Mose 1 und 2 wird uns gezeigt, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau vor der Sünde war, vor dem Sündenfall.
We saw that God making man and woman, God making man as male and female was part of how he displayed his glory in the earth.
Wir sehen, dass Gott männliche und weibliche Menschen erschaffen hat und so seine Ehre gezeigt hat in der Welt.
And in Genesis 1 we are shown such goodness of God that he made man and woman equal in dignity.
Und im 1. Mose 1 zeigt Gott,
that God made man and woman equal in dignity.
Ja, dass Gott Männer und Frauen gleich erschaffen hat.
I want to speak German. Equal as people before him.
Als Menschen vor ihm gleich geschaffen.
Both made in God's image.
Beide nach seinem Bild erschaffen.
In Genesis 2, we see some of the differences come out between men and women.
In 1. Mose 2 kommen dann die Unterschiede zwischen Männern und Frauen etwas heraus.
Man was alone in the garden, and God gave him a leadership role.
Der Mann war allein im Garten, und Gott hat ihm eine Leiterrolle im Garten Eden gegeben.
And you can speak with me more later or get my fuller notes. I don't have time to explain this too much tonight, so take my word for it.
Und wenn ihr da noch mehr Details drüber haben möchtet, dann gebe ich euch gerne meine Notizen, weil ich heute Abend nicht ganz in die ganzen Details hier reingehen kann wegen der Zeit.
We see that man was alone and he needed help.
Wir haben da gesehen, dass der Mann alleine war und er brauchte einen Helfer.
But the word used for help is a word from Hebrew, the word E-Z-E-R.
Das Wort hier für Hilfe ist das hebräische Wort für
E-Z-E-R, Eza.
Eza?
Yeah.
Okay.
Wir sagen einfach
Eza.
Yeah. And very often in the Bible, this word is used of God coming to our rescue.
Und dieses Wort ist in der Bibel sehr oft verwendet worden für den Sinn, dass Gott uns zur Hilfe gekommen ist.
So when God says that he made woman to be a helper for man, this is not an inferior position.
Wenn Gott dann sagt, er schafft einen Helfer für den Mann, dann ist es keine niedrigere Position, die dieser Helfer einnimmt.
It is a different role.
Es ist eine andere Rolle.
But it is not inferior.
Aber nicht eine geringere.
It is the picture of somebody strong and complimenting who can come to somebody's aid when someone's in big trouble.
Es stellt jemanden Starkes dar und jemanden, der einem anderen hilft, wenn er Hilfe braucht.
So in Genesis 1 and 2, in summary, we saw that God assigned Adam the role of leader.
Also zusammenfassend sehen wir in 1. Mose 1, dass Gott die Leiterrolle dem Adam gegeben hat.
And Eve came with all of her strength to help him in the job that they were given to do.
Und Eva kam mit ihrer ganzen Kraft, um Adam zu helfen, diesen Job, den Gott ihm gegeben hat, zu bewältigen.
And I don't think we can really imagine what that was like.
Und ich denke, wir können uns da gar nicht richtig hineinversetzen, wie das genau war.
It wasn't a big deal.
Es war nichts Großes.
Nobody thought, hey, why can't I lead?
Keiner hat sich gedacht, Mensch, warum kann ich nicht hier Leiter sein?
It wasn't even a thought in their heads, because it was such a beautiful thing.
Dieser Gedanke war überhaupt nicht in ihren Köpfen, weil es einfach so eine tolle Sache war.
Unfortunately, Genesis 3 happened.
Aber dann kam 1. Mose 3 leider.
And part of the curse to the woman was that she would want to now aggressively control her husband.
Und dieser Fluch, der auf der Frau dann liegt, die ihren Mann jetzt kontrollieren will.
And now the man would deal harshly with her in return.
Und dann darauf als Reaktion hat der Mann etwas härter mit ihr umgegangen.
Not the beautiful relationship without competition that they had before.
Nicht diese wunderbare Beziehung, die sie davor hatten.
But now with strife and with competition and aggression.
Jetzt sind sie gegeneinander gegangen, aggressiv und ja.
Mm-hmm. These opening chapters of Genesis are really important for us to understand what was masculinity and femininity meant to be before the fall and what has it become after the fall.
Diese ersten Kapitel von 1. Mose sind sehr wichtig, um zu verstehen, wie diese Weiblichkeit vorm Sündenfall und danach dann ist.
Tonight we want to use these things in the background to move into our theme of Entfaltetation der Familie.
Heute wollen wir diese Dinge eben vom ersten Mal im Hinterkopf behalten und heute ins Detail gehen mit, wie man sich in der Familie entfaltet.
And my great hope is that every one of us will feel inspired or encouraged to see our homes as a place of great ministry.
Und ich hoffe, dass jeder hier heute inspiriert wird und ermutigt wird, zu Hause einen Platz zu finden, an dem ihr von Jesus weitergeben könnt.
One of the main themes is seeing our homes as a center for good works.
Und das heißt hier, unser Zuhause ist ein Zentrum der guten Werke.
And I want to be real clear. We call this tonight Entfaltetation in der Familie. But this has to do with all of us here tonight.
Wir haben das heute so genannt, entfalte dich in der Familie, aber es betrifft uns alle.
Because all of us are what we say in English, homemakers.
Weil alle, die wir hier sind, sind, Hausbauer? Also Familienmenschen eben so im übertragenen Sinne.
Yeah, we have housewife und Hausfrau auf Deutsch.
Wir haben die Hausfrau auf Deutsch.
Yeah, aber wir haben, we have also in English a word homemaker.
Aber wir haben im Englischen auch dieses Wort homemaker.
That is somebody who makes a home, creates a home.
Das ist jemand, der ein Zuhause kreiert, erschafft.
This is regardless of your season in life.
Das ist egal, wo ihr im Moment im Leben steht.
Your age.
Egal, wie alt ihr seid.
Whether you have children or not.
Ob ihr Kinder habt oder nicht.
We are all in this room homemakers.
Wir sind alle Zuhausemacher.
Or can we simply say homemakers today?
Ja, ihr versteht alle den Sinn von homemakers.
Gut. Wir hatten ein schönes Bild hier, aber I noticed last year we moved from one house to another.
Letztes Jahr sind wir umgezogen.
And I noticed that Kelsey and Kaylee were little homemakers.
Und mir ist aufgefallen, dass Kelsey und Kaylee kleine Homemaker waren.
It was our first opportunity that they had had to dream about what they wanted their rooms to look like.
Es war ihre erste Möglichkeit, ihren Raum so einzurichten, wie sie es wollten.
So they got to pick the paint color and a few things for their rooms.
Sie haben also die Wandfarbe und ein paar andere Sachen für ihre Räume ausgesucht.
And Kaylee's room fits to Kaylee.
Und Kaylee's room sieht genauso aus, also es passt total zu Kaylee.
And Kelsey's also to her.
Und Kelsey's genauso.
The color on the walls, perfect.
Die Wandfarbe einfach perfekt.
And they have their little domains and their little homemakers there.
Sie haben ihr kleines eigenes Zuhause dort.
I think many of you are familiar with unsere kleine Farm.
Ich denke, einige von euch kennen unsere kleine Farm.
And Laura Ingalls Wilder is the author.
Und Laura Ingalls Wilder ist die Autorin.
And she, after writing so many beautiful things about growing up on the prairie.
Und nachdem sie so viele schöne Geschichten darüber erzählt hat, wie sie in der Prärie aufgewachsen ist,
she says, home is the nicest word there is.
Hat sie gesagt, Zuhause ist das schönste Wort, das es gibt.
So whatever season we're in, we can use our homes and that feeling of home as a ministry center.
So egal wo wir im Leben im Moment stehen, wir können überall Jesus Zeugnis sein.
There are many passages in the Bible that talk about our call to do good works.
Es gibt ganz viele Passagen in der Bibel, die darüber erzählen, wie wir gute Werke tun sollen.
So for instance, Matthew 5:16. Let your light shine before men, that they may see your good works and give glory to God. I don't.
Okay,
maybe just loose translation.
Zum Beispiel Matthäus 5:16. Lass dein Licht scheinen vor den Menschen in einem so dass sie deine guten Werke sehen und den Herrn im Vater Ehre geben.
Yes. And we have been created in Christ for good works.
Und wir sind geschaffen worden in Jesus, um gute Werke zu tun.
There are many, many verses that talk about good works do not save us, but that we're to be known for good works.
Es gibt sehr viele Verse darüber. Wir wissen, gute Werke erretten uns nicht, aber wir sollen dafür bekannt sein, Gutes zu tun.
The particular text that grabbed my attention for tonight is 1 Timothy 2, 9-10.
Ein spezieller Text, der, der für mich interessant war heute Abend, ist 1. Timotheus 2, 9-10.
And listen to what Paul says about good works, as Nina reads.
Ja, und Paulus sagt da, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen.
When I read this a long time ago, I thought, she's supposed to clothe herself with good works. What does that look like?
Als ich das vor einiger Zeit gelesen habe, habe ich mich gefragt, sie soll sich mit guten Werken anziehen. Wie soll das bitte aussehen?
And if you read three chapters later in 1 Timothy, in 1 Timothy 5, verses 9 through 10,
und im 1. Timotheus 5,
5 to 10?
9 to 10. 9 und 10 lesen wir dann, Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat.
The good works, or some of the good works that Paul was speaking about in chapter 2,
die guten Taten, die Paulus hier im Kapitel 2 erwähnt hat,
are listed in chapter 5,
sind dann in Kapitel 5 aufgelistet.
They were a requirement if a widow wanted to receive help from the church.
Und so musste eine Witwe also aussehen, wenn sie Hilfe von der Kirche erhalten wollte.
And what I noticed about these works is almost all of them originate from the home.
Und was mir aufgefallen ist, dass diese Dinge fast alle aus dem Zuhause kommen.
And this is why we have our question tonight. How can we use our homes as centers for good works?
Und deswegen fragen wir uns heute, wie können wir unsere Zuhause, unser Haus nutzen, um ein Zentrum für gute Werke zu werden oder zu sein.
And the best way I can describe this is called home-based good deeds.
Wie ich es am besten beschreiben kann, ist ein zu Hause basierende gute Werke.
Yeah. It's about Jesus taking what seems small or ordinary and making it very big.
Indem Jesus kleine Dinge nimmt und sie aber für etwas Großes verwendet.
It's something like Jesus taking the little fish and loaves and feeding a lot of people.
Es ist ähnlich wie als Jesus den kleinen Fisch und das Brot genommen hat und das eben an ganz viele Leute dann verteilt hat.
Or Jesus taking just 12 men and particularly 3 and exploding in the world.
Oder wie er 12 Männer und diese 3 insbesondere genommen hat und damit die ganze Welt erreicht hat.
Or how God says, his strength is made perfect in our weakness.
Oder wie er gesagt hat, dass seine Stärke in unserer Schwachheit groß wird.
In Matthew 10:42, Jesus said, whoever gives one of these little ones a cup of cold water in my name.
In Matthäus 10:42 steht, wer auch immer diesen Kleinen einen Becher kalten Wasser bekommt, gibt, Entschuldigung,
then he will not lose his reward.
Dann will er seinen Verdienst nicht verlieren, seinen Lohn nicht verlieren. Ja.
I love children's books.
Ich liebe Kinderbücher.
Miss Rumphius.
Miss Rumphius.
You can meet her tonight.
Heute werdet ihr sie kennenlernen.
Part of my life, I grew up in New England, in America.
Ich bin in Neuengland, in Amerika, aufgewachsen.
Those are the states in the Northeast. Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Up, they're cold, they're by Canada.
Im Nordosten, diese kalten Staaten in der Nähe von Kanada.
And this author grew up there too.
Und dieser Autor, der ist dort auch aufgewachsen.
And she wrote this book about Miss Rumphius.
Und sie hat diese Frau über diese Miss Rumphius, Frau Rumphius, geschrieben.
Yes. We had a nice picture up here for you to see.
Da hatten wir auch ein schönes Bild für euch. Yeah.
But when Miss Rumphius was a little child,
als diese Frau Rumphius ein kleines Kind war,
she wanted to do really great big things.
Wollte sie ganz große Dinge tun.
And as she sat on her grandpa's lap,
als sie bei ihrem Opa auf dem Schoß gesessen hat,
he said, okay, that's very good, but you must make the world more beautiful.
Hat er gesagt, ja, das ist toll, aber du musst die Welt schöner machen.
So she did all of these big things in her life. She traveled and all sorts of things.
Also hat sie diese ganzen tollen, großen Dinge gemacht. Sie ist gereist und so weiter.
But as she got older, with whiter hair,
aber als sie dann älter geworden ist und weiße Haare hatte,
she thought on what her grandpa said. I need to make the world more beautiful.
Hatte sie über die Worte ihres Großvaters nachgedacht, der gesagt hat, dass sie die Welt verschönern sollte.
And she loved these lupin flowers.
Lupin.
Ah ja. Und sie hat diese Lupinien geliebt.
Yeah. And she said, that's my idea. I will take seeds from these lupin and I'm going to start planting them everywhere.
Und dann hat sie sich gedacht, sie nimmt Samen von diesen Lupinien und streut sie überall aus, sodass diese Blumen überall wachsen.
And in the next years, the flowers were coming up everywhere.
Und in den nächsten Jahren sind diese Blumen überall aufgegangen.
And I feel like that is such a beautiful picture of these little seeds that come out of our home.
Und ich finde, das ist so ein tolles Bild, diese kleinen Samen, die aus unserem Haus praktisch kommen.
We put a few here and there, and then flowers are blooming.
Wir werfen ein paar dort und dahin, und dann gehen diese Blumen auf.
And that's really, we want to make the world a more beautiful place for God's glory.
Das wollen wir, Gott zu Ehre, die Welt einen schöneren Ort machen.
There are, of course, lots of Bible examples. There's Tabitha.
Da gibt es natürlich also viele Beispiele in der Bibel, wie die Tabitha.
Acts 9:36 and following.
In Apostelgeschichte 9:36 und die folgenden.
The Bible says, Tabitha was full of good works and acts of charity.
Dort steht, dass die Tabitha voller guten Werke war.
And when she died, all the widows were weeping.
Und als sie gestorben ist, haben die ganzen Witwen geheult, also geweint.
And they were showing Peter all the beautiful clothes that she had made for them.
Und sie haben Petrus die ganzen schönen Kleiderstücke gezeigt, die sie für sie gemacht hat.
In Acts 16 we meet Lydia.
Apostelgeschichte 16 sehen wir die Lydia.
And Paul and Silas had come to her. Not her town, but where she was to minister.
Und da sind Paulus und Silas zu ihr gekommen, in diese Stadt, wo sie gewohnt hat.
And she opened up her home for them, and they went and stayed with her.
Und sie hat ihr Haus geöffnet für sie, dass sie dort bleiben konnten.
And of course we all know Martha, who opened up her home.
Natürlich kennen wir alle Martha, die ihr Haus auch geöffnet hat.
But to me, the most moving picture of women using their homes for ministry comes from Luke 8:1-3.
Aber das schönste Bild für mich, in dem eine Frau ihr Haus geöffnet hat, für Gott, ist in Lukas 8:1-3.
My eyes.
Da steht, und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten und ihre Habe.
So, there were many women who traveled along with the company of the disciples.
Sind also viele der Frauen mitgereist mit den Jüngern.
And they provided for Jesus and the disciples out of their means, out of their households.
Und sie haben die Jünger und Jesus unterstützt und für sie gesorgt von ihren Häusern aus, also mit dem, was sie hatten.
There are other passages, we won't take time to read them tonight, but the women who went around with Jesus and with the disciples took from what they had and ministered beautifully.
Es gibt noch viele andere Stellen, aber zu denen kommen wir heute alle nicht. Aber es geht darum, dass die Frauen mit den Jüngern gereist sind, mit Jesus, und für sie gesorgt haben, mit dem, was sie hatten.
There are abundant opportunities that we have to use our homes for God's glory.
Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir haben, Gott zu dienen mit unserem Haus.
I have 4 main points.
Da habe ich 4 Punkte, wichtige.
The first 2 or 3 will go pretty quickly.
Die ersten 2, 3 werden wir sehr schnell abhandeln.
I think the 4th one will be a little bit longer, but just so you have an idea of how it's laid out.
Und für den 4. werden wir etwas länger brauchen, nur dass ihr einen Überblick habt über das.
Yeah. The first point. This was all translated, so I'm sorry. You have to translate. Make your home your personal sanctuary. And a place where you create beauty.
Da dass du dein, also der erste Punkt ist, dass du dein Zuhause als ein persönliches Heiligtum machst, wo du Schönheit schaffst.
Home begins with the women.
Und das Zuhause, das Haus, entsteht durch Frauen.
We have a saying in English, when mama ain't happy, ain't no one happy.
In Englisch gibt es so einen Spruch, der heißt, wenn die Mutter nicht glücklich ist, ist keiner glücklich.
Yeah. And so it begins with us. Use our homes as a sanctuary, a place to meet with God personally.
Also es beginnt mit uns und benutzt eure Häuser dafür, ein persönliches Heiligtum zu sein, wo ihr euch mit Gott treffen könnt.
And we want to make our homes express ourselves, our creativity.
Und wir wollen uns auch durch unser Zuhause ausdrücken und unsere Kreativität zeigen.
Just like Kelsey's and Kaylee's bedrooms.
Genauso wie Kelsey's und Kaylee's Schlafzimmer.
If I went to each of your homes, I would see your personality and your personality and the things you like.
Wenn ich zu euch nach Hause gehen würde, würde ich deine Persönlichkeit und deine sehen und die Dinge, die du magst.
So home begins with you. Make your home a little bit of heaven on earth.
Also dein Zuhause beginnt mit dir und verschaffe mit deinem Zuhause einen kleinen Blick in den Himmel oder erschaffe ein kleines Fleckchen Himmel in deinem Zuhause.
Second point.
Der zweite Punkt.
Or second. We say second. You say second.
Für uns zweiter. In Amerika zweiter.
Make your home a refuge for everyone who enters.
Der zweite Punkt ist, dass du dein Zuhause als eine Fluchtburg machst für jeden, der kommt. Also eine Zuflucht.
Having an open door is very powerful.
Eine offene Tür für jedermann zu haben ist sehr, sehr stark. Sehr kraftvoll.
There was a time in my life I didn't know that.
Und zu einer Zeit in meinem Leben, da wusste ich das nicht.
We had, I have four children.
Ich habe vier Kinder.
And probably at this point we had three of them, maybe all four, they were little.
Und zu dieser Zeit hatten wir drei Kinder oder auch vier, sie waren noch klein.
And I started noticing when people would come into our home that afterwards they would say things.
Mir ist aufgefallen, dass Leute, nachdem sie bei mir zu Hause waren oder bei uns zu Hause waren, bestimmte Dinge gesagt haben.
Things like, there's so much peace in your house.
So Dinge wie, da ist so viel Frieden in eurem Zuhause.
Or, one young man came into our home and I heard what he said afterwards.
Ein junger Mann kam zu uns nach Hause und ich habe, nachdem er bei uns war, gehört, was er gesagt hat.
He said, Joe and Tammy are really like that in real life.
Er hat gesagt, Joe und Tammy sind wirklich so im echten Leben.
They don't yell at each other.
Sie schreien sich nicht an gegenseitig.
And the way they act at church is the way they act at home.
Und genauso wie sie sich in der Kirche verhalten, in der Gemeinde, so verhalten sie sich auch zu Hause.
And I started thinking that even the people that I saw in everyday life maybe didn't have the same opportunity as I had.
Und ich habe darüber nachgedacht, dass die Leute, die ich im richtigen Leben getroffen habe, vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten.
And I thought, we're not doing anything different. We're just Joe and Tammy with all of our faults.
Ich habe mir gedacht, wir tun nichts anderes. Wir sind einfach nur Joe und Tammy mit unseren ganzen Fehlern.
But people are not looking for perfect. They're looking for hope.
Aber die Leute suchen nicht nach Perfektion, sondern nach Hoffnung.
There is one young lady. This is when God really showed me the power of opening your door to someone.
Und da ist eine Gelegenheit gewesen, wo Gott mir wirklich gezeigt hat, wie viel Kraft es hat, wenn also wie kraftvoll es ist, wenn man die Türen öffnet.
There was a young woman who was having a very difficult time in her personal life.
Und zwar war da eine junge Frau, die eine ziemlich schwere Situation in ihrem persönlichen Leben im Moment hatte.
And some of the other leadership in church thought it would be a good idea for her to come to our house once a week for dinner.
Und einige der anderen Leiter der Gemeinde haben gedacht, dass vielleicht eine gute Idee wäre, wenn sie einmal in der Woche zum Abendessen zu uns ins Haus kommen.
And I thought, why?
Das ist mir wieso.
But that's fine, she can come.
Und ich habe gesagt, ja, ist okay, sie kann kommen.
I thought, I don't have anything special to give to her.
Und ich habe gedacht, ich habe nicht wirklich was Besonderes, das ich ihr geben kann.
And I can almost cry thinking over it because I really did not have anything special to give to her.
Und ich kann fast anfangen zu weinen, wenn ich daran denke, an sie denke, weil ich hatte wirklich nichts Besonderes, was ich ihr geben konnte.
But she came to us every week for about 18 months.
Aber sie ist jede Woche zu uns gekommen für circa 18 Monate lang.
And she says that that time with us changed her life around.
Und sie sagte, dass diese Zeit mit uns ihr Leben umgedreht hat.
And I don't say that to bring any glory to me. I really hope you understand that.
Und ich erzähle das nicht, um irgendwelche Ehre, also Selbstehre zu erlangen. Ich hoffe, ihr versteht das alle.
Only as an example that when we think we have the smallest thing or nothing to give, that it means the world to other people.
Nur um euch zu zeigen, dass wenn wir denken, wir haben überhaupt nichts Spezielles zu geben und wir haben überhaupt nichts, mit denen wir helfen können, dann kann das für die andere Person etwas sehr Großes bedeuten und helfen.
Just do simple things, small things, things from your heart.
Kleine Dinge, Dinge aus eurem Herzen.
And a little warning, it's not always convenient.
Eine kleine Warnung. Ihr versteht das nicht immer?
Convenient.
Oder überzeugend.
Angenehm. Or what is that?
Ist nicht immer angenehm. Für einen selbst.
Ist nicht immer bequem.
Yeah, or it's not always at the right time.
Passt nicht immer. Yeah, okay.
I looked that up. Okay. Okay, number three, third point.
Der dritte Punkt.
Make your home a launching pad for ministry. Like a rocket being launched.
Yeah.
What was that word? We had it on the screen.
Abschlussfrage.
Ich habe viel durchgelernt. So make your home a launching pad for ministry.
Mach dein Zuhause zu einer Abschlussrampe für
Dienst
oder den guten Dienst, ja, und die guten Werke.
Ja. Yeah. In other words, people don't have to come into your home.
Und in anderen Worten heißt das, Leute müssen nicht unbedingt in euer Zuhause kommen.
Maybe that doesn't work for you.
Vielleicht passt das dir nicht richtig.
But when we take from the abundance of our home or cookies from our home and take them out to other people, it is such a way God can use.
Aber wenn wir vielleicht etwas von zu Hause nehmen, zum Beispiel Kekse oder so, dann, und die irgendwo hingeben, dann kann das auch viel ausmachen.
Some of you know, my mother died when I was 4.5 years old.
Manche von euch wissen vielleicht, dass meine Mutter gestorben ist, als ich 4.5 Jahre alt war.
And it was always a lot of fun. In the summer, my twin brother and I would go visit our grandmother.
Und im Sommer war es immer sehr viel Spaß für mich und meinen Zwillingsbruder, meine Großmutter zu besuchen.
And my grandmother lived right down the road from the house that we used to live in.
Und meine Oma, die hat direkt in derselben Straße, ein paar Häuser weiter gewohnt, wo wir damals gewohnt haben.
And a little bit further lived my kindergarten teacher.
Und ein bisschen weiter noch, da hat meine Kindergartenlehrerin gewohnt.
And my kindergarten teacher was also a Sunday school teacher in the church where my dad was a pastor.
Und diese Kindergartenlehrerin war auch eine Sonntagsschullehrerin in der Kirche, wo mein Vater Pastor war.
So, she was a believer.
Sie war gläubig.
She was in our church and knew my mother.
Sie war in unserer Kirche und hat meine Mutter gekannt.
And I remember her telling stories about my mom as I would visit in the summer.
Und ich erinnere mich daran, dass sie Geschichten über meine Mutter erzählt hat im Sommer.
And the one that I remember the most was a story about when my teacher, Mrs. Norder, was sick one time.
Und eine Geschichte, an die ich mich am besten erinnere, ist eine Geschichte über meine Lehrerin, Mrs. Norder, als sie krank war.
Yeah. She said she was so sick she couldn't do anything at home.
Sie sagte, sie war so krank und konnte gar nichts zu Hause machen.
And my mom, who had little twins.
Meine Mutter, die zwei kleine Zwillingskinder hatte, nicht?
and around a 10-year-old and two teenagers.
Ein Zehnjähriges und zwei Teenager.
And was a pastor's wife.
Und eine Pastorenfrau war.
She was really busy.
Sie war ziemlich beschäftigt also.
She left her house to go to Mrs. Norder's and cleaned her entire house for her.
Sie hat ihr Zuhause verlassen, ist zur Frau Norder gegangen, der Lehrerin, und hat das ganze Haus für sie geputzt.
And Mrs. Norder told me this story probably 12 or 14 years later.
Und meine Lehrerin hat mir diese Geschichte etwa 12 bis 14 Jahre später erzählt.
And it was still so fresh in her, what this meant to her.
Und zwar immer noch so präsent in mir, was das für sie bedeutet hat, ja.
So, just an encouragement. The small things from our house, taken as gifts to other people. God multiplies these things for His glory.
Also als Ermutigung für uns diese kleinen Dinge, die in anderen Leben so viel ausmachen.
My fourth point tonight is make your home a beautiful place for your family.
Und der vierte Punkt ist, euer Zuhause zu einem wunderschönen Platz für eure Familie zu machen.
The main text is Titus 2, 3 to 5.
Der Text ist Titus?
Yes. I'm sorry.
Titus 2, 3 bis 5. Und da steht, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heilige geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weifelnuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird.
I want to pick out two things from this passage.
Zwei Dinge möchte ich da hervorheben aus dieser Passage.
Titus says he wants the older women to teach the younger women to love their husbands and love their children.
Titus sagt hier, er will die alten Frauen, um die jungen Frauen anzuleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben.
The words used for love their husbands and love their children, they only happen right here in the Bible.
Diese Wörter für ihre Männer zu lieben und ihre Frauen zu lieben, diese Wörter, die benutzt werden dafür, die sind nur hier in dieser Stelle benutzt worden in der Bibel.
And I will say more about that in a minute. This, yeah.
Darüber werde ich in einer Minute mehr erzählen.
I want to also say the end of this passage that Nina read says that it's, these things are very important so that the word of God will not be reviled.
Ja. Und am Ende, was ich eben vorgelesen habe, steht eben, dass diese ganzen Eigenschaften wichtig sind, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird.
There's a parallel passage in 1 Timothy 5, 11 to 14.
Da gibt es eine Parallelstelle im 1. Timotheus 5, 11 bis 14.
Mm-hmm. And the end of that passage says, the passage talks about how women are to conduct themselves at home so that they don't give the enemy any opportunity to reproach the gospel.
Hier geht es auch um die Frauen, wie sie sich zu Hause verhalten. Und da steht eben, dass die Frau dem Feind keine Möglichkeit gibt, ihr Schande vorzuwerfen.
Yeah. So, my point as I say these things about the home is to say, Paul said it is very important how we conduct ourselves at home.
Paulus will damit also sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, wie wir uns zu Hause verhalten.
Now, I want to talk about loving our husbands, and then I want to talk about loving our children.
Nun will ich darüber reden, den Ehemann zu lieben und die Kinder zu lieben.
From the passage that we read, this one word literally means to be husband lovers.
In dieser Passage, die wir gelesen haben, da heißt es praktisch, wir sollen Ehemann-Liebhaberin sein.
Yeah. And it's from the Greek word philos.
Das kommt vom griechischen philos.
Which is the word with affection and emotion.
Mit Leidenschaft und mit viel Gefühl.
And it denotes friendship. affectionate friendship with your husband.
Es ist also eine Freundschaft mit deinem Ehemann.
And Paul says this can be taught and this can be learned.
Paulus sagt, das kann gelehrt werden.
It's really interesting. It will be hard to do this tonight. We had a picture of this. But is this too hard to translate from here? There was this word for husband lover is not found anywhere else in the Bible, but it was on tombs at the time of the 3rd century.
Also dieses Wort, das da im Moment benutzt wird, dieses Ehemann-Liebhaber eben, das wird nur einmal in der Bibel benutzt und es wurde aber oft auf Grabsteinen geschrieben oder verwendet.
From the 3rd century.
Vom 3. Jahrhundert.
And it says Julius Bassus to or Tassilia Pola, his sweetest wife. Right here.
Oh, Julius Bassus. Okay, es ist halt ein Name von diesem Herrn. Von Julius Bassus an seine süßeste Frau, Tassilia Pola.
Loving her husband and loving her children.
Die ihren Mann geliebt hat und ihre Kinder geliebt hat.
She lived with him unblameably for 30 years.
Sie hat ohne Schande mit ihm gelebt, 30 Jahre.
And I just think that's so interesting. That is the word that God chose to put in the Bible in this place.
Ich denke, das ist so interessant, dass Gott genau dieses Wort in dieser Passage benutzt hat in der Bibel.
So, loving our husbands, enjoying our husbands, being friends with our husbands is something that we can learn.
Unsere Männer zu lieben, zu genießen, Freunde mit ihm zu sein, das können wir also lernen.
And you notice this passage said to learn this, the older women should be teaching the younger women.
Es hieß ja da, dass die älteren Frauen das den jüngeren Frauen beibringen sollen.
And I laugh at that because I'm having a big birthday this year that I think I'm starting to think, oh, I think I might be one of those older women now and not one of those younger women.
Ich lache darüber, weil ich einen ziemlich großen Geburtstag dieses Jahr vor mir habe und ich langsam vielleicht zu diesen älteren Frauen gehöre und nicht mehr zu den Jungen.
Yeah. So, if you seek out someone if you're young, or if you're old, seek out someone younger that you might inspire.
Also wenn du alt bist, dann kümmere dich um jemanden Jüngeren oder einfach jemanden, der jünger ist wie du.
We are to love our husbands. We are also to submit to our husbands.
Wir sollen uns unsere Männer lieben, aber auch uns ihnen unterwerfen.
We won't take the time to read the whole passage, but in Ephesians 5, 22-33, we read this very clearly.
Wir haben nicht die Zeit, die ganze Passage zu lesen in Epheser 5, 22-33, aber da wird die Situation ziemlich gut beschrieben.
In this passage we learn that marriage is a picture of Christ's love for the church.
In der Passage wird uns gezeigt, wie die Ehe ein Bild ist von Jesus, also ja, von Jesus' Liebe zur Gemeinde.
Ja, we, in our marriages, are a picture to the world of Christ's love for us.
Also sind wir in unserer Ehe ein Bild für die Welt, für Jesus' Liebe für uns.
So it's really C.S. Lewis. You all know C.S. Lewis from Narnia.
C.S. Lewis.
Mm-hmm. He said that one of the functions of human marriage is to express the nature of the union between Christ and the church.
Er hat gesagt, eine der Funktionen der menschlichen Ehe ist es auszudrücken, ist es die Natur der Einheit zwischen Christus und der Kirche auszudrücken.
The biggest key to, we're going to talk about what submission is in a minute.
Wir werden über dieses Wort Unterwerfung in einer Minute reden.
But as soon as people hear that word, it has kind of a bad taste.
Aber wenn Leute dieses Wort hören, dann hat es so einen kleinen schlechten Beigeschmack.
But I want to say the key to submission is found in the first verse of this passage in Ephesians 5:22.
Und im Epheser 5, 22 ist dieser Schlüssel zur Unterwerfung uns beschrieben.
The key is that when we submit to our husbands, we are really submitting to the Lord.
Wenn wir uns also unseren Ehemännern unterwerfen, dann unterwerfen wir uns eigentlich Gott.
And maybe in an instance our husband is difficult to submit to.
Und manchmal ist der Ehemann, ist es vielleicht etwas schwierig, sich ihm zu unterwerfen.
But if we can keep as the key in our heart that really what we're doing is unto the Lord.
Aber wenn wir in unserem Herzen das behalten können, dass was wir tun, dass es eigentlich für Gott ist,
then that can give us the strength to obey the Lord.
Dann kann es uns diese Kraft geben, Gott zu gehorchen.
I want to talk about a few things about submission right now.
Ich will ein paar Dinge bereden zur Unterwerfung.
Submission is an attitude. It is a glad, willing submission to somebody else.
Die Unterwerfung ist eine Haltung, eine
wie sagt man das am besten? Mit Freude machen?
Ja, also mit Freude und auch aus eigenem Willen praktisch eine Unterwerfung.
That's good. Willing. Yeah. With willingness, we put ourselves under someone else's leadership because God wants us to.
Also aus unserem Willen untergeben wir uns jemanden, weil Gott das so will.
Nobody can force us to submit.
Keiner kann uns dazu zwingen.
Our husbands can't say submit to me.
Unsere Männer können nicht sagen unterwirf dich mir.
It has to come from within.
Es muss von uns innen kommen.
It is willing.
Es ist also aus unserem freien Willen.
It has to do with our actions, but more to do with our attitude.
Es hat mit unseren Taten zu tun, aber mehr mit unserer Haltung.
Psalm 101 says, "Serve the Lord with gladness."
In Psalm 100, Vers 1 steht, "Diene dem Herrn mit Freude."
So the way that we can submit with gladness is remembering that we're doing it unto the Lord.
Also wir können es nur machen mit Freude, wenn wir daran denken, dass wir es für Gott tun.
The second point, everybody has to submit.
Der zweite Punkt ist, dass sich jeder irgendwo untergeben muss.
No human being can escape.
Kein Mensch kann davor fliehen.
The third point, to submit does not mean that we have no voice.
Der dritte Punkt ist, dass die Unterwerfung nicht bedeutet, dass wir keine eigene Stimme haben oder Meinung.
That we always agree with the leader.
Dass wir zu allem Ja sagen.
That we are a slave.
Dass wir wie ein Sklave sind.
Or we say a doormat.
Oder wie so eine Fußabtreter.
Yeah. And it never ever means that we subject ourselves or children to physical danger.
Und es spricht nie davon, dass wir unsere Kinder aussetzen dass ihnen körperlich geschädigt wird.
And it never means that we go against God's commands.
Und niemals bedeutet es, dass wir gegen die Gebote Gottes gehen.
My fourth point about submission.
Der vierte Punkt.
When submission and authority are working together like they should be, it is a beautiful thing.
Wenn Unterwerfung und Autorität zusammenarbeiten, dann ist es wundervoll.
And now Gabi has helped.
Gabi hat heute geholfen.
Sie hat letzte Woche geholfen.
Yeah.
When I was talking with Gabi last week, she said she sees it like a dance.
Als ich letzte Woche mit Gabi geredet habe, hat sie gesagt, sie sieht es wie ein Tanz an.
Kelsey's taking a dance class now.
Kelsey nimmt im Moment Tanzunterricht.
And she had a ball in December at Christmas.
Und sie hatte an Weihnachten im Dezember einen Ball.
And we went to see everybody do this thing.
Und wir sind dort hingegangen und haben den allen zugeguckt.
And it was amazing. to watch even these young people with a leader and a follower, and how beautiful it looked.
Es war wundervoll, diese Paare anzugucken, diese jungen Paare, wo einer geführt hat und der andere ihm halt nachgetanzt ist.
I don't think there was one dance couple that was thinking, oh, I wish I could lead, fighting back and forth.
Ich erinnere mich nicht daran, dass ein Paar da war, das gestritten hat, wer jetzt hier führen darf und wer nicht.
Everybody enjoyed it because it was a beautiful thing.
Es hat jedem gefallen, weil es eine tolle Sache war.
Just like back in the garden with the man and the woman, there was no strife.
Genauso wie damals im Garten Eden, die Frau und der Mann, und es gab keinen Streit.
There was no competition.
Kein Wettbewerb zwischen ihnen.
No idea, you are up here and I'm down here.
Kein Gedanke von wegen, der eine ist da oben irgendwo und der andere weiter unten.
It was simply that two equal people were playing different roles.
Es waren einfach zwei gleichwertige Menschen, die zwei verschiedene Rollen gespielt haben.
So it is with the beauty of submission.
Und so ist es eben mit dieser Schönheit der Unterwerfung.
And my next point about submission is that Jesus submitted to the Father.
Der nächste Punkt, Punkt 5, ist, dass Jesus sich auch seinem Vater unterworfen hat.
And I wanted us to reflect for a minute on the Trinity.
Und wir wollen uns damit kurz mit der Dreieinigkeit beschäftigen.
In case we still have a bad taste in our mouth, thinking about, it's not fair, why does he get to lead, I have to submit.
Vielleicht haben wir immer noch so ein bisschen einen schlechten Geschmack im Mund mit diesem Unterwerfen und warum darf er führen und ich nicht. Und
the relationship of man and woman is built very closely after the relationship between the Godhead.
Die Beziehung zwischen Mann und Frau, die ist der Dreieinigkeit ziemlich ähnlich.
Especially in John we see this, where the Father said something and Jesus obeyed.
Besonders in Johannes 1 sehen wir das, wo der Vater etwas gesagt hat und Jesus so gehandelt hat.
In John 6, I will give one example.
In Johannes 6 werde ich euch ein Beispiel geben.
Jesus said, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me.
Johannes 6, 38 steht, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
So, the Father sent him. That sounds a little bit like the Father was leading.
Der Vater hat ihn also gesendet. Das hört sich ein bisschen an, wie dass der Vater geführt hat.
And Jesus said, I do what he sent me to do.
Und Jesus eben gesagt hat, ich mache das, was er mir sagt.
And there is never any, there's not a chance that Jesus thought it was unfair.
Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass Jesus gedacht hat, dass es irgendwie unfair ist ihm gegenüber.
In Hebrews and in other places we learn that the Father and the Son were one and they were the same.
In Hebräer und anderen Stellen sehen wir, dass der Vater und der Sohn eins waren.
So it's a beautiful picture when we start feeling like submission isn't what we want to do, let's think about the Trinity.
Und das ist ein wunderschönes Bild, und wenn wir eben ein bisschen schlecht darüber denken mit der über die Unterwerfung, dann sollten wir an dieses Bild denken der Dreieinigkeit.
Sometimes submission is very hard. I want to encourage you to learn everything you can from 1 Peter.
Manchmal ist es schwierig, sich jemandem unterzuordnen, und ich hoffe, wir alle werden aus dem 1. Petrus jetzt sehr viel lernen.
Especially the section 1 Peter 2, verse 13.
Speziell aus dem 1. Petrus 2, Vers 13.
Through chapter 3, verse 7.
Bis Kapitel 3, Vers 7.
Mm-hmm. This would take two or three teachings just to uncover all the beautiful things in this passage.
Um diese Passage wirklich gut durchzugehen, müssen wir uns zwei bis dreimal noch weiter treffen.
A few quick things to encourage you from this passage.
Und nur ein paar kurze Dinge, um euch zu ermutigen aus dieser Passage.
The first thing is that God is my Ezer.
Punkt 1 ist, dass Gott mein Ezer ist.
Mm-hmm. Just like we're supposed to be the Ezer to come to the help of our husbands.
Genauso wie wir Ezer sein sollen, um unserem Mann zu helfen.
We can be encouraged that God says that He is our helper, our Ezer.
So können wir ermutigt sein, dass Gott unser Helfer ist, unser Ezer.
Here is some Hausaufgaben for you.
Und hier ist eine kleine Hausaufgabe für euch.
Psalm 33.
Psalm 33.
Write it out, meditate on it.
Schreibt es ab und macht euch darüber Gedanken.
Especially verse 20.
Und speziell der Vers 20.
Because in verse 20, God says that He is our Ezer.
In Vers 20 steht nämlich, dass Gott unser Ezer ist, also unser Helfer.
Second thing to encourage you, from 1 Peter chapter 2.
Zweiter Punkt aus dem 1. Petrus 2, 25.
God is the shepherd of my soul.
Gott ist der Hirte meiner Seele.
Just like in Psalm 23,
wie in Psalm 23 steht,
He's the shepherd of my soul, He oversees my soul.
Er steht über meiner Seele, er ist der Hirte meiner Seele.
And in Psalm 23, it says, goodness and mercy will follow me all the days of my life.
Dort steht auch, dass die Güte mir folgen wird all meine Tage.
And this is a pursuing, like somebody is a hunter pursuing prey.
Und das ist so ausgedrückt wie bei einem Jäger, der einer Beute hinterherjagt.
That kind of pursuit is how God cares for us as a shepherd.
Dieses intensive Jagen praktisch, also dieses total Hinterhersein, so drückt sich Gott als Hirte für uns aus.
God is faithful. God cares. And all of these times that we submit joyfully, even when it's difficult, that is a good work that allows people to see God's glory.
Ooh, that was a lot.
God is faithful.
Also Gott kümmert sich um uns. And the second part was?
That He's faithful.
Yeah.
Okay, that He cares for us. And that when we're faithful to submit, even when it's hard.
Ja, und wenn wir uns jemandem ihm untergeben, auch wenn es hart für uns ist, then
we bring Him glory.
Dann bringen wir ihm Ehre.
Gunther said this past week in the sermon from Revelation.
Gunther hat im letzten Sonntag gepredigt über die Offenbarung.
And he encouraged us with this attitude. Even if it's hard, I'm going to be obedient all the way to the end.
Er hat uns ermutigt damit, auch wenn es schwer ist, zu gehorchen bis zum Ende.
Even if I suffer for it, I will be obedient.
Auch wenn ich dafür leiden muss, ich werde gehorchen.
And I would just encourage us to have that same attitude, that we're doing it unto the Lord. And even if for a while we suffer,
ich will euch ermutigen, dass wir das machen, dass wir es für Gott machen, auch wenn wir leiden.
That it will bring glory to God.
Denn es bringt ihm die Ehre.
And will be a good work that pleases Him.
Und dann werden wir ein gutes Werk sein, das ihm gefällt.
I need to really wrap up, but I don't want to miss speaking a couple minutes about mothers.
Ich muss mich beeilen, aber ich will noch ein bisschen kurz über Mütter sprechen.
As we saw in Titus 2:4, we're told to love our children.
In Titus 2:4 steht, dass wir unsere Kinder lieben sollen.
Sometimes that's easy.
Manchmal ist es leicht.
It's pretty easy for me, I have to say.
Für mich ist es ziemlich einfach, muss ich sagen.
But there are moments that are trying.
Aber es gibt bestimmte Momente, wo es ein bisschen schwierig ist.
But we are to love our children, to be children lovers.
Aber wir sollen unsere Kinder lieben, um Kinderliebhaber zu sein.
With affection and emotion.
Mit unseren Gefühlen.
We want to, the second thing, teach our children to know God.
Der zweite Punkt ist, dass wir unsere Kinder, unseren Kindern beibringen sollen, Gott kennenzulernen.
This is a very holy assignment.
Und dieses, diese Aufgabe ist sehr heilig.
I want to give you the scripture, Deuteronomy 6, 6 through 9.
Deuteronomy, was war das? 5. Mose 6, 6 bis 9.
Mm-hmm. And Psalm 145.
Und Psalm 145.
And just mention to you the example of Lois and Eunice.
Und da möchte ich dieses Beispiel von Lois und Eunice bringen.
When Paul first saw Timothy,
als Paulus zum ersten Mal Timotheus gesehen hat,
he spoke well of him.
Hat gut über ihn gesprochen.
And the Bible tells us that Timothy's father was a Greek, an unbeliever.
Die Bibel sagt uns, dass Timotheus Vater ein Grieche war und ein Nichtgläubiger.
And, but his mom was a believer.
Aber seine Mutter war gläubig.
And Paul later says that the faith that was in Timothy was first in his mother and grandmother.
Paulus hat später gesagt, dass der Glaube, der in Timotheus war, von seiner Mutter und Großmutter auskam.
So, take the faith that you have and give it out to the next generation.
Also nimm den Glauben, den du in dir hast, und gib ihn der nächsten Generation weiter.
It's a really holy assignment.
Das ist wirklich eine sehr heilige Aufgabe, die wir da
haben. The third thing, teach your children to obey.
Und das dritte ist, den Kindern beizubringen, zu gehorchen.
It's the only command in the Bible that's given directly to children. Obey your parents.
Es ist das einzige Gebot, das direkt an die Kinder gerichtet ist, den Eltern zu gehorchen.
And God says, do it because it is right.
Und Gott hat gesagt, tu es, weil es richtig ist.
Pretty simple. Do it because it's right.
Ganz einfach. Tu es, weil es richtig ist.
Pray for your children.
Bete für deine Kinder.
Pray verses over them.
Bete Verse für sie.